Ein altes Glaubensbekenntnis, aufgeschrieben im 4. Jahrhundert, entstanden im 2. Jahrhundert. Immer wenn Menschen getauft wurden, dann haben sie es gesprochen. Wir fangen an, heute auch wieder einen Teil näher zu betrachten, aber zunächst einmal werden wir dieses Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Juri Gagarin war der erste Mensch im Weltall. Als er dort im Weltall war, das war 12. April 1961, hat er gesagt, ich bin im Weltraum geflogen, aber ich habe Gott dort nicht gesehen. Wie sich Jahrzehnte später herausstellte, hat er diesen Satz gar nicht gesagt. Er ist ihm in den Mund gelegt worden von der sowjetischen Propaganda. Warum hat man gerade ihn ausgesucht? Es waren ja noch andere mit dort im Weltall. Er war nämlich gläubiger Christ. Sein Ausbilder hat das gesagt. Das war immer ein frommer Mann. Der hätte sowas nicht gesagt. Und doch, die Frage ist, wo ist Gott? Wo finden wir Gott? Wo ist Jesus? Wenn man schon im Weltraum ihn nicht sehen kann, wo man meinen könnte, dass er dort wohnt, wo finden wir ihn? Der Teil des Apostolikums, den wir uns heute vornehmen, ist dieser hier. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber der Reihe nach. Lukas 24. Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder, dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Jesus war auferstanden und 40 Tage danach hatte er Zeit mit seinen Jüngern. Dort wurde miteinander geredet, viele Fragen wurden geklärt und dann hieß es Abschied zu nehmen. Jesus fuhr auf in den Himmel. Ich hätte Jesus gerne noch auf dieser Erde gesehen. Ich würde mich gern mal mit Jesus verabreden, sagen wir mal zu einem Glas Wein, das wird er ja wohl trinken, hat er ja auch im Neuen Testament getrunken. Und dann könnten wir so reden miteinander und ich könnte ihm die Fragen stellen und ich würde sehen, wie er reagiert. Ob er lächelt, ob er traurig ist, das wäre doch klasse. Aber um diesen Jesus, der hier auf der Erde lebt, zu treffen, müsste ich mich mit ihm verabreden. Ich müsste nach Kapernaum, wo er eine Wohnung hatte oder wo er gerade so wohnt. Das heißt, es wäre verbunden mit Flugkosten, mit Reisekosten, Hotelkosten. Warum freuen sich die Jünger so, dass Jesus jetzt zum Himmel emporfährt? Es ist doch ein Abschied. Eigentlich müssten sie zerknirscht sein. Jetzt haben wir ihn nicht mehr bei uns. Hier passiert etwas Wesentliches. Sie müssen nicht mehr nach Kapernaum, sie müssen keine Reisekosten in Kauf nehmen. Jesus ist da durch seinen Geist. Das heißt, wenn ich Jesus in mir habe, ist er immer dabei. Jesus to go, immer an meiner Seite. Das ist der Unterschied. Und deswegen haben die Jünger sich gefreut, weil sie sagen, jetzt ist er bei allen Menschen. Jetzt fängt eine neue Geschichte an, wie sie dann durch den Heiligen Geist noch verstärkt wird. Also für uns ein Vorteil. Wir können Jesus erleben. Und doch ist die Frage, wo ist Jesus? Ja klar, er ist in mir drin und ich glaube das, aber manchmal scheint er so weit weg. Wo ist er wirklich? Für meine Sinne ist er nicht wahrnehmbar. Ich muss das schon glauben, dass er in mir wohnt. Ich kann es nicht immer fühlen, meistens jedenfalls nicht. Wie können wir uns das vorstellen? Ist das so ein Paralleluniversum, dass Jesus um uns und in uns ist, dass wir das nicht wahrnehmen können, dass wir das nicht sehen können? Jedenfalls ist es eine verborgene Welt, eine Welt, die mit unseren Sinnen nicht wahrzunehmen ist. Nicht ganz. Damals gab es hin und wieder Geschichten, wo sich der Himmel geöffnet hat. Als Jesus getauft wurde, öffnet sich der Himmel und man hört die Stimme Gottes, dies ist mein geliebter Sohn. Und dann gibt es noch eine Situation, wo Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus auf einem Berg sind und sie sehen, dass Jesus plötzlich eine Lichtgestalt ist, dass er sich mit Elia und Mose unterhält und dort hätten sie am liebsten Hütten gebaut. Aber die Situation war auch bald zu Ende. Und dann gibt es noch eine Situation, wo der Himmel auch aufreißt, das ist, als Stephanus gesteinigt wurde. Einer derjenigen, die nach Jesu Himmelfahrt und nach Pfingsten zu den ersten Märtyrern gehört. Stephanus aber blickte zum Himmel, während er gesteinigt wird, empor. Vom Heiligen Geist erfüllt, er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Im Moment des Todes reißt für diesen Stephanus der Himmel auf. Und er sieht plötzlich etwas, was er das ganze Leben geglaubt hat und wo er gerade dafür ist, dabei ist, sein Leben zu bezahlen. Er stirbt für Jesus, aber einen Moment vorher sieht er noch den Himmel offen und er sieht, das ist wirklich Realität. Ich habe mir das nicht nur eingebildet, ich habe auf etwas vertraut, was da ist. Um mich herum, nicht fühlbar, nicht sichtbar und dennoch Realität. Diese Dinge sperren sich gegen eine systematische Darstellung. Man kann sich nicht vorstellen, wie das aussieht in dieser Parallelwelt. Aber es geht um mehr. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Rechts ist der Platz des Stellvertreters, der alle Rechte hat. Also fast auf Augenhöhe. Jesus und Gott, der Vater, zusammen. Hier ist die Macht zusammen, da ist Macht, etwas zu bewegen. Und dann kommen wir natürlich sofort mit der Frage, aber wo ist die Macht hier sichtbar? Hier werden so viele Christen gequält. Wo ist Jesus hier sichtbar? Geht's im Moment nicht? Ja. Wo ist Jesus hier sichtbar? Wir können uns Jesus nicht vorstellen, aber wir wissen, er ist da. Jesus sagt, dort, wo ich gegenwärtig bin, baue ich mein Reich. Wenn ich in euch gegenwärtig bin, baue ich mein Reich in euch. Meine Macht hat nichts zu tun mit großen Palästen, mit Machtsymbolen, mit Machtdemonstrationen. Es hat auch nicht mit Militär zu tun, wer die größte Feuerkraft hat. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, es wächst in euch. Ich bin aber da und habe die Macht. Im Moment hält er sie zurück. Aber wir sollen uns schon jetzt daran orientieren, dass er wiederkommt. Für die Christen war das immer wieder ein Thema und ich möchte aus Kolosser ein paar Verse lesen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Ob Gott oben ist oder hier, wo auch immer. Die Blickrichtung ist entscheidend. Wenn ich nach oben gucke, habe ich einen Blick für die Weite. Dann sehe ich den Himmel, dann sehe ich den Horizont. Dann sehe ich nicht nur das, was hier vor meinen Füßen ist. Dann sehe ich nicht nur die irdischen Dinge, meine Probleme, um die ich mich gerade drehe, das, was mir wichtig ist. Wenn wir auf die irdischen Dinge gucken, werden wir hineingezogen in einen Strudel. Menschen, die alt werden zum Beispiel, erleben, wie ihre Kräfte nachlassen. Es geht nicht mehr so, wie es früher ging. Und das Leben wird immer schwächer. Das sind die Dinge, die wir hier erleben. Aber wenn wir nach oben schauen, auf Gott, auf das, was er tut, dann haben wir einen weiten Blick, eine weite Perspektive. Wenn man aus dem Flugzeug Dinge betrachtet, sind sie ganz klein, wenn man sie dann noch sehen kann und nicht schon so hoch fliegt, dass man gar nichts mehr sieht. Aber die Menschen sind ganz klein, die Dinge auf dieser Welt werden klein. Und wenn man einen Menschen von oben sieht, dann sieht man nicht, wie schick er gekleidet ist, was für ein Smartphone er hat und wie er technisch ausgestattet ist, was für ein Auto er fährt oder welche Protzsymbole sonst noch bei ihm da sind. Man sieht es nicht. Es ist unwichtig. Und wir wissen, wir können die Dinge auch nicht mit in den Himmel und ins Jenseits nehmen. Deswegen diese Mahnung: Seht auf das, was oben ist, nicht auf das, was vor euch liegt. Und nun wird dem noch ein draufgesetzt. Ihr seid doch gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Wenn einmal Christus euer Leben allen sichtbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm zusammen in der ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, die euch jetzt schon geschenkt ist. Ihr seid doch gestorben. Schöne Anrede. Ich fühle mich noch lebendig. Ihr seid doch gestorben. Wie ist das gemeint? Für alles, was euch hier runterziehen will, für die Mächte der Sünde, für die seid ihr gestorben. Ihr habt jetzt das Leben, das ist verborgen in Gott. Dass ihr Kinder Gottes seid, ist vielleicht nicht jedem sofort erklärlich und sichtbar. Ihr kämpft genauso euch durchs Leben wie andere auch. Ihr müsst die gleichen Krankheiten ertragen wie andere auch. Und doch ist etwas passiert, was eine Wirklichkeit ist, auch wenn es in einer anderen Welt ist. Wir sind Bürger dieses Reiches Gottes und wir leben hier noch auf dieser Welt. Es ist verborgen. Und deswegen, du bist ein Kind Gottes, das ist nicht sichtbar. Dass dein Glaube dich rettet, darauf musst du vertrauen. Du hast nichts in der Hand. Dass die Taufe ein fester Bund mit Gott ist, der ewig gültig ist, das ist Wahrheit, aber trotzdem musst du daran glauben. Dieser Weg auf der Erde ist ein Weg des Vertrauens und Zweifelns, des Hinfallens, Wiederaufstehen, Fehler eingestehen, um Vergebung bitten, auch mal Wege zurückgehen, wenn man falsch abgebogen ist. So ist das auf dieser Welt. Und doch gibt es etwas, was wir nicht antasten können, was verborgen ist, weil es nicht von uns kommt, weil es nicht davon abhängt, wie gut wir sind, sondern weil es uns von Gott geschenkt ist. Das ist in uns drin und irgendwann wird das sichtbar. Christus, unser Leben. Wie kann man so leben? Die Empfehlungen im Neuen Testament sind immer sehr einfach. Wirklich einfach. Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus dem Herrn gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Gedank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus bringt. Wenn man den Vers auf ein Wort zusammenbringt, dann ist das Dank. Gott hat mich errettet, ihm soll ich mein Leben aus Dankbarkeit geben. Und wenn ich einem Menschen dankbar bin, von Herzen dankbar, dann verändert sich mein Verhalten. Das kommt quasi wie von selbst. Wenn man den Vers nur von vorne sieht, dann hat man sofort eine To-Do-Liste. Das und das müsste ich sagen, damit mein Leben überzeugend ist. Aber der Dank ist das Entscheidende. Das Herz. Wenn ich Gott dankbar bin, wenn ich dankbar bin für das, was er für mich getan hat, dann werde ich im Alltag anders leben. Dann habe ich einen festen Halt, dann werde ich anders umgehen mit den Dingen, mit den Menschen, dann werde ich wirklich anders leben. Wenn du also fragst, wie du leben kannst in dieser Situation, dann ist Dank das Richtige. Gott dankbar sein, ihn mit hineinnehmen und zu fragen, wenn ich Bürger deines Reiches bin, wenn diese Wirklichkeit um mich her wirklich Realität ist, dann möchte ich dafür leben, auch wenn man das heute noch nicht sieht. Die Frage ist nicht nur, wo ist Gott, wie geht es weiter mit der Welt? Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es gibt zwei Sorten Menschen, grob gefasst, um mal ein paar Extreme zu nehmen, die so Vorstellungen haben von der Welt. Die einen sagen, wir entwickeln uns nach oben, technisch sowieso und auch mitmenschlich wird alles besser und wenn wir alle Minderheiten gerettet haben, dann wird alles gut. Es wird friedvoller, die Menschen werden vernünftiger, eine tolle Perspektive. Die eine Gruppe. Die andere Gruppe sagt, wir sind dabei, unser Grab zu schaufeln. Wir werden unseren Planet vernichten. Wir werden einiges tun müssen, um ihn zu retten. Wir müssen den Weltuntergang verhindern. Beide Gruppen sind extrem hochnäsig. Sie meinen, sie könnten die Welt verändern. Das ist ziemlich überheblich gedacht, wenn man es schon sich selber nicht mal verändern kann. Wir alle haben einen Maß an gewissen Gewohnheiten, wo wir kämpfen und wo wir uns vielleicht auch verändern. Aber die Welt verändern, ist das nicht ein bisschen zu groß gedacht? Und dass wir die Welt zerstören mit unserem Verhalten, ist das nicht genauso überheblich? Selbst wenn wir alle Atombomben zünden, gibt es unseren Planet immer noch. Ziemlich vermüllt und verstrahlt, aber die Welt in die Luft zu jagen, das kriegen wir nicht hin. Und das Universum auch nicht. Gott hat aber gesagt, einmal wird es ein Ende geben. Dann werden wir uns vor Gott verantworten müssen und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ein komplett neues Universum. Wir müssen uns vor Jesus verantworten. Und das ist eine Sache persönlich für dich und mich. Ich möchte im Respekt vor Gott leben. Ich möchte, dass die Dinge, die ich tue, vor ihm Bestand haben. Aber ich weiß auch, dass ich Fehler mache, dass ich in der Gefahr bin, ja auch zu versagen und nicht alles zu sehen. Das geht allen Menschen so. Jesus ist der Weltenrichter. Und vielleicht muss man hier eine Fußnote einfügen, du bist es nicht. Ich bin nicht derjenige, der über Leute zu entscheiden hat und du auch nicht. Das können wir auch gar nicht. Wenn wir uns zu Richtern aufschwingen und andere verurteilen, dann sprechen wir ihnen das Recht ab, vollwertige Menschen zu sein. Das passiert gerade in unserer Gesellschaft von links und rechts. Menschen können nur annähernd gerecht richten. In unserer Siedlung gilt Schrittgeschwindigkeit für Autos. Und es gibt einige, die erziehen die anderen. Die zeigen immer, wenn man langsamer fahren soll. Manchmal haben sie auch recht. Sitzen die gleichen Leute hinter einem Steuer im Auto, dann düsen die plötzlich durch die Siedlung, als ob nichts wäre. Wir als Menschen sehen bei anderen sehr genau, wo sie die Fehler machen, aber bei uns nicht. Deswegen ist Gott der Richter und das ist gut so. Wir sind für uns verantwortlich und deswegen kehrt jeder vor seinem eigenen Haus. Wir sollten sehen, wie wir leben können und warten können auf die Wiederkunft Jesu. Wenn du das glaubst, welche Konsequenzen könnten sich daraus ergeben? Interessant ist, dass das Christentum immer dann, wenn es das Jenseits, das Reich Gottes, die Wiederkunft Jesu im Blick hatte, voll die Power hatte. Dann haben sie die Gesellschaft verändert, dann haben sie sich eben nicht vertrösten lassen, sondern sie haben hier alles eingesetzt. Warum? Weil es Sinn hat. Ich arbeite nicht für irgendwas Sinnloses, sondern ich arbeite für das Reich Gottes und irgendwann wird das offenbar. Es ist eben nicht egal, wie ich mich benehme, es ist nicht egal, ob ich mir Mühe gebe am Job oder nicht. Es ist nicht egal, ob ich die Welt so vor die Hunde gehen lasse. aber ich kann sie nicht retten. Ich kann alles tun, was mir möglich ist. Und deswegen ist es wichtig, immer mal auch wieder auf das Ende zu sehen und Prioritäten zu setzen. Es gibt eine schöne Übung, in der jeder zunächst einmal seinen Nachruf selber schreibt. Was soll auf meinem Grabstein stehen? Was soll am Ende meines Lebens von mir gesagt werden? Und so sollte man dann auch leben. Die Welt vergeht mit ihr und mit ihr die ganze Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott will, der wird ewig leben. Wir dürfen das Leben hier genießen, wir sollen es genießen. Aber wir sollen uns bewusst machen, es wird alles vergehen. Und deswegen ist es wichtig, Ewigkeitswerte zu schaffen. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben. Dazu möchte ich einladen. Ich möchte dir eine Frage mit in die Woche geben. Die Frage heißt: Was will Gott? Was will Gott in der kommenden Woche von mir? Was will er durch mich tun? Was will er? Wenn du diese Frage stellst, kommst du auf eine Fährte, wo du merkst, dass Gott anfängt, zu dir zu sprechen und konkret wird. Und du wirst merken, dass du dir selber ein schlechtes Gewissen gemacht hast, wo es gar nicht nötig war, sondern dass Gott dir zeigt, was zu tun ist. Ich möchte dazu Mut machen, diesen Weg zu gehen. Dann werden wir auch gut vorbereitet sein, wenn er wiederkommt. Amen.